Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Willkommen im Kapitalcafé. Guten Morgen alle zusammen. Folge 23 heute und wir schließen die Runde der Magnificent Seven ab. Und aber als allererstes haben wir wie immer Feedback. Ben hat Feedback bekommen von einem Kumpel von sich. Erzähl mal, Ben.
Ja, ich liebe das. Grüße dich, Tim. Lang nicht gehört, alter Freund. Alter Kuppe, einfach so. Tim, ich freue mich einfach, dass du geschrieben hast. Er hat uns nämlich geschrieben, er hat nämlich innerhalb von einem Tag die ersten 18 Folgen gesuchtet von uns und sagt auch, dass der Ton wesentlich besser wird. Danke dafür. Er hat sich so einen Wunsch geäußert, den wir bald mal nachgehen werden. Er würde sich gerne für Sportaktien, NFL, Fußball, UFC, was gibt es dort? Gibt es da auch einen ETF, den man nehmen könnte? Aber was ihn besonders interessiert hat, ist das Thema Banken. Also neben den Neo-Brokern, wo könnte man einsteigen, ist, gibt es dann eine Bank, die mehr oder minder alles anbietet, wie Aktien kaufen, gutes Tagesgeldkonto und auch ein Kinderkonto zu haben, ob das da gute Angebote sind? Finde ich fair, die Frage. Bin ja mehr oder minder von den Banken weggerannt und wollte es alles selber machen. Aber ich glaube, viele Menschen sind da draußen, die doch sagen würden, ich würde gerne zur XY-Bank gehen. Da habe ich dann alles in einer App und habe nicht das Gefühl, dass ich da über den Tisch gezogen werde. Da werden wir uns mal ein bisschen schlau zu machen. Danke dafür, Tim. Wir werden den Sportteil in der übernächsten Folge, denke ich mal, schon mit aufnehmen und ein Special dazu machen. Und den Banken, das ist auch ein gutes Thema.
Ja, finde ich auch. Werden wir auf jeden Fall mal aufgreifen. Ich habe auch Feedback bekommen. Eine Freundin hat mir geschrieben mit dem witzigen Kommentar. Besonders cool fand sie wahrscheinlich zu Ben, der Kommentar zu Meta ist mit zu wenig Marge, was rauskommt. Wer da nochmal reinhören möchte, in der letzten Folge haben wir uns Meta angeschaut in Reihe unserer Magnificent Seven. Heute geht es nochmal um Nvidia. Bevor wir da aber loslegen, wollen wir ja auch immer ein bisschen was lernen. Und da habe ich mal eine Frage an euch beide. Wisst ihr denn, wie hoch der durchschnittliche Sparplan oder die durchschnittliche Sparplanrate in Deutschland ist?
Nee. 25 Euro.
Nee, bei 175 in der Tat. Also 175 unterlegen wir sogar über dem Europadurchschnitt, der bei 136 Euro liegt. Also gar nicht so verkehrt. Wir sagen ja auch immer, man kann ja mit kleineren Beträgen anfangen. Und wir wollen uns heute die Sparpläne mal ein bisschen näher anschauen. Es ist ja an sich ja der einfachste Weg, sich Vermögen aufzubauen. Das Grundprinzip ist relativ simpel. Man richtet sich einmal einen Sparplan an, zum Beispiel 100 Euro im Monat in einen ETF oder in eine Aktie und der Rest läuft dann automatisch. Der größte Vorteil ist, kennt ihr wahrscheinlich ja auch, man nimmt die Emotionen ein bisschen aus dem Spiel. Egal, ob die Kurse hoch oder niedrig stehen, euer Sparplan läuft einfach weiter. So nutzt ihr den sogenannten Cost-Average-Effekt und glättet so die Schwankungen aus. Der zweite große Punkt, und das haben wir ja schon öfters mal besprochen, da wollen wir auch nochmal eine Folge zu machen, ist der Zinseszinseffekt. Wer früh anfängt, profitiert am meisten. Ein Beispiel, 100 Euro im Monat über 30 Jahre bei 7% Rendite ergeben am Ende rund 120.000 Euro. Eingezahlt sind aber nur 36.000 Euro. Der Rest ist dann der sogenannte reine Zinseszins. Wichtig ist auch die Kosten. Da solltet ihr unbedingt immer darauf achten, ob euer Broker Sparpläne kostenlos anbietet. Viele Neo-Broker leben vom Payment for Order Flow und können deshalb gebührenfrei sein. Andere Banken verlangen 1-2 Euro pro Ausführung. Klingt wenig, aber auf die Monate gerechnet, auf die Jahre gerechnet, ist das natürlich auch wieder ein Betrag, den man mit berücksichtigen müsste. Flexibilität, das ist ja immer das Gute. Kurse steigen, Kurse sinken, aber auch sozusagen dein Geld, was du investieren kannst, ist vielleicht mal unterschiedlich. Du bekommst Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, dann kannst du vielleicht die Sparplanrate erhöhen oder musst sie vielleicht auch mal ein bisschen reduzieren. Es ist natürlich deutlich flexibler als im Vergleich Bausparverträge oder sonstige klassische Versicherungen. Aber mittlerweile gibt es Sparpläne nicht nur für ETFs, sondern auch für Einzelaktien, Fonds oder auch Krypto-ETFs. Die heißen dann ETPs. Besonders beliebt aber sind immer die Klassiker wie der MSCI World oder der S&P 500 oder ein All-World-ETF. Das Fazit von uns, ein Sparplan ist wie ein Dauerauftrag fürs Vermögen. Unspektakulär, aber extrem wirksam. Wir sagen immer, legt einfach mal los und da ist der Sparplan einfach die schlauste Art loszulegen. Also am besten mal anfangen mit kleinen Beträgen, den Sparplan anlegen. Ja, loslegen wollen wir jetzt mit Nvidia und damit kommen wir praktisch zum großen Finale unserer Magnificent Seven-Reihe. Carsten, du hast dir das Unternehmen mal näher angeschaut.
Ja, sehr gut. Ich wollte auch noch sagen zum Sparplan, wir machen das in unserem eigenen Kapitalcafé-Portfolio natürlich auch. Also wir machen das im kleineren Umfang und wir legen 25 Euro pro Monat in S&P 500. Kommen wir zu Nvidia. Also diesmal war es wirklich einfach. Normalerweise habe ich so zur Recherche, dann fange ich mich an mit ChatGPT, dann google ich ein bisschen, dann gucke ich mir ein paar YouTube-Videos an, um mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen für das Unternehmen. Bei Nvidia ist das alles sehr straightforward. Also erstmal fangen wir an, wie gesagt, mit den Zahlen oder wie immer mit den Zahlen. Der Umsatz letztes Jahr war 60 Milliarden US-Dollar knapp. Also im Vergleich zu dem, was wir bei Meta und Google und so gesehen haben, ist das nicht so hoch. Aber also 60 Milliarden ist halt schon eine Menge Holz. Das Interessante ist dabei eben, dass Nvidia im Vergleich zum Vorjahr um 126% gewachsen ist. Und deshalb sind halt auch die Aktien so durch die Decke gegangen. Das kann man gerne beschreiben mit Zahlen. Ich empfehle jedem einfach mal Nvidia Aktienkurs zu googeln und sich das anzugucken. Das ist abartig. Sowas sieht man normalerweise nur bei Krypto. Und das teilt sich so auf, dass Nvidia knapp 78% des ganzen Umsatzes mit Data Center gemacht hat. Also Data Center heißt deren Bereich. Ich gehe da mal noch mal gleich genauer drauf ein. 10 Milliarden, also 17% mit Gaming. Und dann gibt es noch so für 2% Professional Visualization heißt das. Und 2% Automotive. Und dann gibt es noch OEM and Other, also OEM, eigene Hersteller. Das ist aber ganz klein, unter 1%. Das Wichtigste ist, und das sieht man auch im Gewinn, also der Gesamtgewinn sind über 50%, also 60,9 Milliarden US-Dollar Umsatz und davon sind 32,7 Milliarden US-Dollar Marge, also reiner Gewinn. Und da ist das Allerwichtigste, sind eben die Data Center, die mit 80% beim Gewinn dabei sind. Jetzt gehen wir genauer darauf ein, was bedeutet das eigentlich? Also Nvidia ist für mich und ich glaube auch für die meisten eigentlich nur bekannt als Gaming, nicht Plattform, sondern Gaming-Hardware-Hersteller. Die haben immer die Grafikkarten hergestellt, GeForce. Das sind so Begriffe, die man aus dem Gaming kennt. Und die haben dafür bestimmte Chips, also sogenannte GPUs hergestellt. Und der Vorteil von diesen Chips ist halt eben, weil die im Grafikbereich, beim Gaming so immer sehr, sehr viele Prozesse gleichzeitig abarbeiten müssen und nicht hintereinander, wie das bei einer CPU im Vergleich dazu ist, bei einem Computer, der dann eben Windows betreibt oder so. Da haben die dann so ganz, ganz viele tausend Kerne irgendwie auf einem Chip. Und das ist eben der Unterschied und das ist besonders benötigt bei Grafikberechnungen, also früher und heute für das Training von LLMs, also Large Language Models, was wie ChatGPT und dafür ist das halt eben der Goldstandard sozusagen. Und weil sie die besten GPUs herstellen, sind sie halt mit dem ganzen AI-Hype total explodiert. Das führt inzwischen so weit, dass die stellen so sogenannte H100 Server, das ist so der Name, her und da ist inzwischen 6 bis 12 Monate Wartezeit. Also die können gar nicht genug von ihren eigenen Dingern verkaufen. Und das heißt halt auch, das ist nicht ein kurzfristiger Hype, sondern das geht jetzt einfach weiter, weil die einfach eine Auftragsliste hinten dran haben. Neben den GPUs haben sie halt auch, investieren sie immer mehr in Software sozusagen, damit sie die Unternehmen besser an sich binden können. So, dann gibt's dann halt, das geht jetzt wirklich sehr ins Detail und ich habe auch nicht alles begriffen, ehrlich gesagt, aber es geht halt eben darum, wie arbeiten die Data Center miteinander, dann gibt's irgendwie so KI-Bausteine, damit man das selber zusammenklicken kann. Und das heißt halt eben, oder auch so Bibliotheken, um halt eben die weiter zu trainieren. Und das heißt, dass dann die Unternehmen, die das nutzen, eben an Nvidia gebunden sind. Und wenn man halt sich so ein Datacenter baut aus verschiedenen GPUs, muss man eben auch regeln, okay, jetzt habe ich die, wie arbeiten die alle miteinander zusammen, wie kommunizieren die miteinander? Und dann entstehen ganze Netzwerke und die soll man dann halt eben auch von Nvidia direkt kaufen können. Das zweite Thema, was ich gesamt hatte, also mit 17% am Umsatz, ist eben Gaming. Da haben wir halt nicht nur die Grafikkarten, sondern auch GeForce Now. Also Nvidia ist auch im Cloud Gaming mit drin, wie beispielsweise Amazon, obwohl das eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein bisschen stattfindet, aber Microsoft ist da stark drin. Das ist eben auch ein großer Wachstumsbereich, in den sie investieren. Und was ich auch, und dann gibt es dieses Professional Visualization, das ist praktisch genau das gleiche wie beim Gaming, ist eben aber Grafikkarten für den professionellen Einsatz. Also das heißt irgendwie Architektur, Design, wenn irgendwelche Content erstellt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ganz viel von den Special Effects über Nvidia-Grafikkarten läuft. Und das letzte Thema ist halt eben sehr spannend, Automotive und Embedded heißt das bei denen. Also sie haben halt eine eigene Plattform für autonome Fahrzeuge, wo man bei denen halt sozusagen die Chips bekommt und auch Software. Und da arbeiten sie halt schon zusammen mit Mercedes, BYD, Volvo und anderen Unternehmen. Und das Ziel hier ist halt eben in den nächsten 5 Jahren stark zu wachsen. Also von jetzt 2 Milliarden auf 10 Milliarden. Und das ganze Thema Automotive ist auch sehr, sehr wachstumsstark bei denen. Also sie sind da 21% year over year gewachsen. Aber wenn man sich alle Bereiche anguckt von Nvidia, alles ist gewachsen. Also Data Center 217%, Gaming 15%, dieses Professional Visualization 27%. Da ist Automotive, obwohl das sehr, sehr spannend ist, immer noch das Kleinste. Was haben wir noch für Wachstumsbereiche? Die Nvidia investiert selber auch in KI-Startups. Die haben so ein eigenes Accelerator-Programm, das heißt Nvidia Inception. Da haben sind die irgendwie beteiligt, ob jetzt direkt mit Investment oder Zugang zu Chips und Software in über 17.000 Startups weltweit. Also die bieten dann halt eben ihre GPUs, ihre Software und investieren teilweise direkt und wollen halt so ein Ökosystem schaffen, in dem Produkte gleich direkt von Anfang an auf Nvidia-Technologie bauen und damit sind sie halt eben abhängig. Ich habe mal ein paar Beispiele angeguckt, wo sie investiert haben. Ein paar Sachen kannte ich auch von vorher. Das, was mir direkt aufgefallen ist, war Perplexity, was ich auch manchmal nutze als Alternative zu ChatGPT und Claude. Da haben sie in mehreren Runden investiert. Das Unternehmen ist inzwischen mit 9 Milliarden US-Dollar bewertet. Wie viel jetzt Nvidia da genau investiert hat, ist nicht offen. Aber wie gesagt, es geht halt für sie hauptsächlich, geht es nicht darum, irgendwie in Unternehmen investieren und dann eben damit Geld zu machen, sondern dass diese ganzen Unternehmen alle auf ihrer Plattform laufen und da eben abhängig von ihnen sind, in Anführungsstrichen. Und somit haben sie auch für die Zukunft, sind sie stark aufgestellt. Tatsächlich war ich letzte Woche habe ich mich mit einem Freund getroffen und der hat mir dann, den habe ich vom Podcast erzählt und da meint er so, naja, was sagst du, eine Nvidia-Aktien, soll ich die jetzt verkaufen? Oder soll man die kaufen? Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich habe selber Nvidia-Aktien, ich habe zweimal schon Chargen verkauft, weil mir das einfach so unheimlich war, wie das gestiegen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was jetzt sehr, sehr lange am Markt sein wird und aufgestellt ist. Also ich glaube nicht, dass jetzt innerhalb von kürzester Zeit sich das alles ändert. Es gab ja dieses, wie hieß es, DeepMind aus China, die praktisch einen LLM programmiert haben, was angeblich nicht auf so High-Performance-Chips läuft oder davon abhängig ist, weil China ja nicht an diese Chips kommt. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall für mich ist das ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Und wie gesagt, guckt euch die Kurve an. Ist einfach unglaublich.
Ja, das ist immer die spannende Frage natürlich. Wann steigt man aus und wann nimmt man vielleicht auch die Gewinne, sprechen will, wenn man das immer wüsste, ne? Ich habe die mit einem kleinen Betrag im Sparplan. Ich habe auch wieder mal nachgeschaut, wie ist denn der Anteil von Nvidia-Aktien in ETFs? Und das ist auch ähnlich wie bei den anderen. Natürlich immer so in den Standard-ETFs so um 2-4%. Aber es gibt dann auch noch spezielle Semiconductor-ETFs. Da gibt es den von FANEC und Amundi und da ist der Nvidia-Anteil teilweise zwischen 20-30%, also schon relativ hoch, hat dann natürlich auch ein gewisses Klumpenrisiko auch wieder, falls es dann doch mal wieder nach unten geht, aber ja, ich wäre da schon optimistisch, was Nvidia angeht. Wir hatten ja auch in der Folge mit Tesla ja das Thema autonomes Fahren, dass das ein Steckenpferd ist, auch bei Tesla. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, auch da arbeiten die im Bereich Hardware schon auch zusammen, Nvidia und Tesla. Das wird einfach ein Zukunftsthema sein für die nächsten 10-20 Jahre. Da sind die beiden sicherlich ganz groß vorne mit dabei. Ben, wie siehst du die Situation bei Nvidia?
Also wer 60% Gewinn aus seinem Umsatz machen kann, der hat erstmal dicke Taschen, auch mal ein bisschen was zu verbrennen oder auch mal Projekte irgendwie oder zu investieren oder auch einkaufen zu gehen. Also so Unternehmen zu kaufen und dann noch sie breit aufzustellen. Also vielleicht ist da auch einfach, dass das nächste große Ding wie so ein Amazon, was sich überall eingekauft hat, dass Nvidia auch nächstes Jahr vielleicht irgendwie einkaufen geht. Und dass der Aktienkurs teuer ist, das schreckt immer ab, das verstehe ich. Ich denke mal, die werden irgendwann mal wieder so einen Aktiensplit machen. Also sprich, dass dann der Aktienkurs günstiger ist, weil es werden mehr Aktien rausgeschossen. Und dass es dann auch wieder attraktiver ist für Leute, eben einzukaufen. Bei mir, ich bin eindeutig zu früh bei Nvidia raus und nie wieder eingestiegen.
Also zum Aktiensplit muss ich sagen, der war gefühlt gerade erst, ne? Also der war irgendwie, ich glaube, 1 zu 15 oder sowas. Und der Kurs ist jetzt auch, jetzt, also eine Aktie kostet 150 Euro, da sind wir noch nicht so weit. Und das Kursgewinnverhältnis, die machen ja auch wirklich einen harten Gewinn, ist aber immer noch bei 50. Das haben wir schon mal erklärt, Kursgewinnverhältnis. Das ist schon sehr, sehr hoch. Also selbst für ein Tech-Unternehmen ist das hoch. Aber das ist eben eine Wette für auf die Zukunft, die Leute machen, weil es scheinbar derzeit um Nvidia nicht drumherum geht.
Ja, spannend. Also auf jeden Fall, wir wollen nächste Woche in der Folge auch nochmal alle Magnificent Seven durchgehen und gerade Ben und ich werden da nochmal was zu sagen, auf welche Aktien oder auf welche Unternehmen wir besonders setzen wollen und werden da nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, haben dann aber auch schon eine Idee für eine neue Serie.
Was uns interessieren würde, ist für alle, die diese komplette Serie durchgehört haben und tatsächlich kommt es sehr gut an und wir haben auch sehr viele Zuhörer. Der Flo wird so nett sein, unter die Serie oder unter diese Folge mal so eine Umfrage zu stellen. Mich würde mal interessieren, wenn ihr auf einen von diesen Magnificent Seven setzen könntet, auf wen würdet ihr denn setzen?
Das ist eine gute Idee, das werden wir einstellen, kann man bei Spotify machen. Wir können das aber natürlich auch bei Instagram auf unserem Kapitalcafé Instagram-Account genauso machen. Also lasst uns da gerne euer Feedback da, es interessiert uns natürlich, auf welche Unternehmen ihr setzen würdet. Wunderbar, dann würde ich sagen, Ben, was hast du uns heute wieder für ein Espresso der Woche mitgebracht?
Heute geht's nach Malaysia. Maybank, der Dividendengigant aus Malaysia. Mayland Banking, auch genannt Maybank, ist Malaysias größte führende Bank und gleichzeitig die größte Finanzgruppe Südostasiens mit über 40.000 Angestellten in 20 Ländern. Wie verdienen die ihr Geld? So klassisch Retail Banking, Girokonten, Krediten, Sparprodukte, klassisch Brot- und Buttergeschäft. Aber Maybank ist der absolute Platzhirsch, was bei Corporate Banking angeht, also Finanzierung von Infrastrukturprojekten. Momentan werden über 220 Flughäfen in Südostasien von Maybank finanziert. Zusätzlich kommt die Finanzierung von über 100 Atomkraftwerken und von 487.000 Straßenkilometern Infrastrukturprojekten, die in Südostasien momentan gebaut sind und die Maybank hier die Finanzierung stellt. Heißer Tipp, kalter Kaffee, also eindeutig ein absoluter heißer Tipp für mich Dividendenjäger. Denn Maybank führt nicht nämlich nur die Finanzierung von Corporate Banking an, sondern sie führt auch als Dividendenaristokrat mit über 60 Jahren Ausschüttung von 6-7% jährlich für Einkommensinvestoren wirklich ein großes Schmankerl. Blick in den Kaffeesatz. Durch diese Infrastrukturprojekte sieht es für Maybank wirklich gar nicht mal schlecht aus. Südostasien wächst, die Infrastruktur wächst, Flughäfen werden gebaut, Atomkraftwerke werden gebaut und Maybank ist immer dabei und profitiert davon. Kapitalcafé Fazit. Maybank ist ein starker aromatischer Kopi-Kaffee. Wer von euch kennt Kopi-Kaffee? Der berühmte Hochland-Kaffee aus Kuala Lumpur, der sogenannte Katzenkaffee, wo Katzen den Kaffee dort düngen, ist der kräftigste, aber auch gleichzeitig süßste Kaffee momentan auf der Welt. Mit einer Dividendenrendite von über 6% bietet diese Bank nicht nur ein exzellentes Fundament für Einkommen an Investoren, sondern auch für mich Dividendenjäger ein starkes Stück Asien in mein Depot.
Das klingt doch super. Also wie du immer wieder auf die Aktien kommst. Kaffee ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, da holen wir uns gleich nochmal ein. Ansonsten, wie gesagt, nächste Woche gibt es eine Zusammenfassung der Magnificent Seven, auch was so unsere Favoriten sind. Und ansonsten folgt uns gern auf den sozialen Kanälen. Wir sind auf X, wir sind auf Instagram. Schaut gerne bei Spotify vorbei bei unserer Umfrage und abonniert auch gerne unseren Kanal, weil das hilft uns ziemlich weiter. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu Kapitalcafé Folge 24.